Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es ist das in diesem Jahr bisher wohl schwerste Unglück auf dem Mittelmeer. Bis zu 300 Bootsmigranten sollen gestorben sein. Zwei Boote sollen gekentert sein, berichtet die libysche Küstenwache. Und gleichzeitig verschärft Italien seine Gesetze. EU-Lösungen sind weiterhin nicht in Sicht. Wir sprechen über die Lage mit unserer Korrespondentin in Rom in dieser Podcast-Episode des Updates. Außerdem Thema YouTuber, die sich gewerkschaftlich organisieren, denen es stinkt. Denn, Christian Schmidt aus dem Update-Team?
YouTuber ändert immer mal wieder seinen Algorithmus und auch die Bestimmungen, vor welchen Videos Werbung gezeigt wird und vor welchen nicht. Und da kann es passieren, dass dem ein oder anderen YouTuber von heute auf morgen sein Geschäftsmodell flöten geht.
Die Diskussion bilden wir ab hier im Update-Podcast und wir sprechen über die Schlaflosigkeit bei dieser Hitze. Was da ja helfen soll, ist Selbstbefriedigung. Die Behauptung hat zumindest diese Woche eine große Krankenversicherung bei Facebook rausgehauen.
Man sollte vor dem Einschlafen masturbieren.
Ja klar, man wird dann nachher schon schläfrig. Also vielleicht ist es schon eine Option, ja?
Ist da wirklich was dran? Unsere Reporterin hat euch gefragt und sie hat auch Expertinnen im Gespräch gehabt. Mach's dir selbst, dann schläfst du besser. Hier ist der Podcast zum Update vom 26. Juli 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören. Schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Es wäre die bisher schlimmste Mittelmeertragödie des Jahres 2019. Zwei Boote mit weit mehr als 100 Migranten sollen vor der Küste Libyens gekentert sein. Die Menschen sind zum Teil wohl ertrunken und die UN fordert, die Seenotrettung im Mittelmeer wieder aufzunehmen. Die italienische Regierung, die verschärft gleichzeitig die Gesetze, hat durch das Parlament durchbekommen, dass Seenotrettern von Migranten hohe Strafen drohen. Selbst die eigenen Küstenwachenschiffe mit Migranten an Bord dürfen nur noch unter Auflagen anlegen. Über die Details dazu sprechen wir heute Abend mit Lisa Weiß, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Italien, in Rom. Lisa, erstmal, gibt es mittlerweile sichere Opferzahlen zu den beiden gekenterten Booten?
Nein, also es ist nicht wirklich klar, wie viele Leute da ums Leben gekommen sind und wie viele Menschen gerettet wurden. Es gibt widersprüchliche Berichte. Also die libysche Küstenwache hat mal gesagt, es seien zwei Boote gewesen mit etwa 300 Migranten und etwa 130, 140 Migranten seien gerettet worden, vor allem aus Eritrea und dem Sudan. Es seien auch Frauen und Kinder an Bord der Schiffe gewesen. Der UNHCR sagt, es seien um die 150 Menschen gerettet worden und ebenso viele eigentlich immer noch vermisst, möglicherweise auch ertrunken. Die Internationale Organisation für Migration hat mal jetzt vermeldet, dass 30 Leichen gefunden wurden. Ärzte ohne Grenzen sagen, Retter haben im Wasser mindestens 70 Leichen gesehen. Ich könnte jetzt ewig weitermachen mit irgendwelchen Zahlen. Man weiß es nicht ganz genau, aber eines ist klar, es sieht wirklich danach aus, als könnte es das schlimmste Unglück in diesem Jahr im Mittelmeer gewesen sein.
Die libysche Küstenwache war da und denen zufolge sind die Boote etwa 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Tripolis gekentert. Es gibt aber im Mittelmeer derzeit keine Seenotrettungsschiffe aus Europa, oder?
Also nach Angaben der NGO Sea-Watch gibt es keine, auf jeden Fall keine vor der libyschen Küste. Es gibt einige, die jetzt starten oder auf dem Weg sind, auch im Mittelmeer schon sind und in den nächsten Tagen eintreffen sollten. Es gibt aber eben auch sehr viele Schiffe, die gar nicht erst auslaufen durften oder eben beschlagnahmt worden sind. Also Sea-Watch 3 ist, glaube ich, das momentan prominenteste Beispiel. Es gibt, das ist jetzt vielleicht ganz interessant, jetzt auch aber ein Schiff der italienischen Küstenwache, das rund 140 Menschen an Bord genommen hat, die sie eben aus Seenot gerettet hat oder von anderen Schiffen übernommen hat, die sie aus Seenot gerettet haben. Aber selbst dieses italienische Schiff irrt momentan durchs Mittelmeer und darf nirgends anlegen. Denn der italienische Innenminister Matteo Salvini, der sagt, erst wenn ich die Zusicherung habe, dass andere Länder diese Migranten übernehmen, dann dürfen sie von Bord gehen.
Das heißt, das sagt er selbst über seine eigenen Schiffe. Wie sind denn die Reaktionen aus der EU?
Also die EU-Kommission dringt wirklich wieder auf eine Lösung zur Verteilung von diesen Migranten, die eben aus Seenot gerettet worden sind. Eine Sprecherin eben der Kommission hat gesagt, es sei jetzt eine Erinnerung daran, dass es dringend vorhersehbare Regelungen brauche und dass die Tragödie eben eine schreckliche Erinnerung daran sei, welches Risiko diese Migranten auf ihren Weg nach Europa eingehen. Jedes verlorene Leben ist eines zu viel. Also ich glaube, der EU ist durchaus bewusst, dass das ein Problem ist, aber wirklich zählbare Erfolge sehe ich momentan noch nicht.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF rufen mal wieder, muss man sagen, dazu auf, die Internierung von Geflüchteten in Libyen zu beenden. Sind das Forderungen, die im Bürgerkriegsland Libyen eh einfach verpuffen? Das hört dann niemand?
Also wenn man sich jetzt mal die momentane Situation anschaut, der UNHCR hat jetzt gesagt, dass viele der Überlebenden von wirklich diesem Schiffsunglück genau in das Flüchtlingslager gebracht worden sind, das eben Anfang des Monats aus der Luft angegriffen worden ist. Dort sind dann eben auch mehr als 50 Menschen gestorben. Man muss sich überlegen, dass nach übereinstimmenden Berichten von Hilfsorganisationen mehrere tausend Migranten in solchen Lagern jeweils sind, unter menschenunwürdigen Bedingungen, Missbrauch, Vergewaltigung, Folter, Zwangsarbeit, dass diese Lager von der international anerkannten Regierung zwar betrieben werden, aber die dann wiederum örtliche Milizen mit der Verwaltung beauftragen. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass eine menschenwürdige Behandlung und Aufnahme momentan in einem so zerfallenen Staat wie Libyen wirklich klappt.
Und in der EU, da wird weiterhin darüber gestritten, wie gerettete Migranten verteilt werden sollen. Gleichzeitig haben dann heute in Italien die Abgeordneten dafür gestimmt, Strafen bis zu 1 Million Euro zu verhängen, wenn Seenotretter mit ihren Schiffen einfach in italienisches Hoheitsgewässer reinfahren, wenn sie es verboten bekommen haben. Ist das die Reaktion auf den Stillstand in der Frage bei der EU?
Also auf der einen Seite ja, auf jeden Fall soll es den Anschein haben, aber ich glaube, dass da noch mehr dahinter steckt. Also ich persönlich glaube nicht, dass gerade Innenminister Matteo Salvini wirklich daran interessiert ist, das Problem mit den Flüchtlingen und den Migranten zu lösen. Ich glaube, er kann gar nicht anders. Also wenn er jemals einem Kompromiss zustimmen würde, wenn es eine Problemlösung gibt, dann macht er sich unglaubwürdig und vor allem macht er sich überflüssig. Also seine ganze Politik und seine ganze Macht, die basieren wirklich darauf, dass es dieses Problem gibt. Ich glaube, er wird den Leuten erzählen, dass wenn es irgendwann mal eine Lösung gibt, dass diese Lösung ungünstig für Italien sein wird, egal wie sie dann am Ende aussieht.
Die Einschätzung von Lisa Weiß aus Rom über die Gesetzesverschärfung Italiens rund um Seenotretter von Migranten im Mittelmeer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war eine Tat, die viele Leute erschüttert hat. Vor fast 2 Monaten ist der Regierungspräsident von Kassel, Walter Lübcke, mit einem Kopfschuss getötet worden. Der mutmaßliche Täter, Stefan E., sitzt in Untersuchungshaft. Und jetzt macht dieser Stefan E. wieder Schlagzeilen. Denn es soll auch noch wegen einer anderen Sache gegen ihn ermittelt werden. Mathis Dirkes aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Um was geht's da?
Also es geht um den Angriff auf einen Flüchtling. Vor 3,5 Jahren war das schon. Der Mann aus dem Irak ist damals schwer verletzt worden. Jemand hat ihn mit einem Messer angegriffen. Und er hat dann damals ausgesagt, dass es wohl ein Radfahrer war, der von hinten auf einmal ankam, ihm dann in die linke Schulter gestochen hat und ja, abgehauen ist. Die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt. Und jetzt sagen die Ermittler, sie haben Anhaltspunkte, dass Stefan E. dieser Messerangreifer gewesen sein könnte und dass sie gegen ihn ermitteln wegen versuchten Totschlags.
Wie kommen Sie darauf, dass er das gewesen sein könnte? Was sind die Anhaltspunkte?
Ja, sie rücken nicht so ganz damit raus. Also sie sagen, sie machen das nicht aus ermittlungstaktischen Gründen. Was man weiß, ist, dass Stefan E. nicht weit weg wohnt von diesem Tatort von damals. Wenige Kilometer weit weg steht sein Haus. Und dieses Haus haben die Ermittler dann gestern nochmal durchsucht und auch mögliche Beweismittel mitgenommen.
Jetzt ist Stefan E. den Ermittlern ja schon seit Jahren bekannt. Wie kann das dann sein, dass man ihn jetzt erst mit diesem Messerangriff auf den Flüchtling in Verbindung bringt, wo er im Gefängnis sitzt und nicht schon viel früher?
Ja, gute Frage, auf die Ermittler noch nichts gesagt haben. Also seine Strafenliste haben sie aber nochmal vorgelegt und da sieht man, die ist wirklich extrem lang. 37 Einträge gibt es schon über Stefan E. in den Polizeiakten. Die reichen von 1992 bis 2009. Und darunter, vielleicht so das Heftigste, was darunter ist, ist ein versuchter Sprengstoffanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft und eine 6-jährige Jugendstrafe dann gegen ihn in den 90er Jahren. Aber offenbar, auch das sagen die Ermittler, ist ja die letzten Jahre dann eher unauffällig gewesen.
Aber jetzt kommt er bald vor Gericht wegen des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten?
So sieht es gerade aus. Stefan E. ist, wie gesagt, in Untersuchungshaft. Er hatte ja nach seiner Festnahme erst ein Geständnis abgelegt, dann hat er es wieder zurückgezogen. Aber die Bundesanwaltschaft geht weiter davon aus, dass er Walter Lübcke aus rechtsextremen Motiven getötet hat, weil sich dieser Walter Lübcke eben für Flüchtlinge öffentlich eingesetzt hat und auch öffentlich gesagt hat, wer, Zitat, die Werte Deutschlands nicht teile, der könne das Land ja verlassen. Und das hat unter anderem Stefan E. sehr aufgeregt.
Jetzt gab es ja auch nach diesem Mord an Walter Lübcke schon viele Forderungen, dass die Sicherheitsbehörden mehr gegen Rechtsextremisten machen müssen. Was ist daraus geworden?
Da ist gerade heute noch mal was Interessantes aufgetaucht. Der Spiegel berichtet über das Protokoll einer geheimen Sitzung im Bundestag. Ist auch schon ein paar Wochen her. Und da waren unter anderem die Chefs des Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamts dabei. Und beide haben da wohl deutlich vor der wachsenden Gefahr durch Rechtsextremisten gewarnt. Also, dass man auch dringend dringend handeln muss und, was vielleicht am wichtigsten ist, dass man dafür sehr viel mehr Personal braucht. Und das wäre dann eben eine Sache, wo die Politik was machen muss.
Es gibt neue Ermittlungen gegen Stefan E., den mutmaßlichen Täter im Mordfall Lübcke, und deutliche Warnungen der Sicherheitsbehörden vor Rechtsextremisten. Infos von Mathis Dirkes aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, obwohl wir es in den letzten Tagen ja immer wieder thematisiert haben, es ist heiß. Und abends in der eigenen Bude bei windstillen 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 200%, da fällt eine Sache vielen Menschen besonders schwer, nämlich das Einschlafen. Eine große deutsche Krankenversicherung hat deswegen gestern den Tipp rausgehauen, einfach mal sich selbst in den Schlaf befriedigen. Masturbation als Einschlafhilfe. Rebecca Endler aus unserem Update-Team, du hast heute Leute gefragt, was sie so davon halten. Was hat deine Umfrage ergeben?
Ja, Überraschung erstmal, dass es gar nicht so einfach ist, mit Menschen auf der Straße über Selbstbefriedigung zu reden. Also, ja, es gab sehr viel unangenehme Stille und nervöses Gichern.
Wer hätte das gedacht? Dennoch, du hast es geschafft, und was ihr und was Expertinnen zu Selbstbefriedigung zum Einschlafen gesagt haben, das gibt's jetzt.
Fangen wir mal leicht an. Was macht ihr bei der Hitze zum Einschlafen?
Ja, ich habe halt einen Ventilator und keine Decke.
Ich versuche zu schlafen, irgendwann funktioniert es, aber
irgendwann pennt man ein, wenn man eine Stunde so rumgelegen hat.
Und weil die meisten von uns genau dieses Schmoren im eigenen Saft gut kennen, nun der Tipp einer Krankenversicherung. Ah, du lachst, du hast es gelesen.
Man sollte vor dem Einschlafen masturbieren.
Was hältst du davon?
Unzucht. Macht man nicht.
Was? Also wir sind nicht das Domradio. Du kannst schon auch sagen, was du denkst.
Ja klar, man wird ja nachher schon schläfrig. Also vielleicht ist es schon eine Option, ja?
Ja, ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt davon.
Das ist Christine Blume. Sie ist Chronobiologin an der Universität Basel.
Und forsche hier zum Thema Schlaf. Also es ist so, dass es zumindest anekdotische Befunde gibt, dass insbesondere Männer nach dem Sex eher einschlafen.
Nicht so, dass man das noch nicht erlebt hat, dass man danach einpennt. Also.
Wenn man aber in die Literatur schaut, dann findet man da eigentlich so gut wie gar nichts dazu.
Zumindest von einer tiefen Entspannung nach der Selbstbefriedigung. Davon ist bei Alfred Kinsey, dem berühmten Sexforscher aus den 40er Jahren, die Rede. Das Problem an Studien ist allerdings, von den Ethikkommissionen der Unis die Erlaubnis zu bekommen, Menschen beim Masturbieren zuzuschauen.
Es gibt eine Studie aus den 80er Jahren, die das tatsächlich bei Menschen mal experimentell untersucht hat.
Oha, interessant.
Und die hat aber keinen Effekt von Selbstbefriedigung auf den Schlaf gefunden.
Aber?
Es gibt eine andere Tierstudie, also an Ratten, die gefunden hat, dass die Ratten nach dem Geschlechtsverkehr besser geschlafen haben, als wenn sie auf einem Laufrad liefen.
Also Indizien, dass Ratten besser nach dem Vögeln schlafen als nach Sport. Für Menschen ist dieser Effekt allerdings wissenschaftlich nicht erwiesen.
Wenn jemand das Gefühl hat, dass es ihm oder ihr beim Einschlafen hilft, warum nicht? Man muss ja auch nicht immer alles irgendwie wissenschaftlich stützen können, damit es gut ist.
Bei sexueller Befriedigung steigen die Hormone Endorphin und Oxytocin an. Und zwar unabhängig davon, ob alleine oder zu mehreren. Das hebt die Laune und hilft, Stress abzubauen. Blutdruck und Herzkreislauf sind ebenfalls angenehm erregt. Aber davor, Selbstbefriedigung zu funktionalisieren, davor warnt Nele Seert. Sie ist Diplompsychologin und Sexualtherapeutin in Hamburg.
Also es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man Sexualität zu funktional sieht, dass man irgendwie Lust dran verliert, weil der Weg nicht erotisiert wird. Also eigentlich sollte der Weg zum Orgasmus das sein, was einem richtig Spaß macht.
Nele Seert sagt, zur gelungenen Selbstbefriedigung gehört es auf jeden Fall dazu,
das auch genussvoll zu machen, also dass man auch Lust hat, sich selber schöne Gefühle zu machen, weil ich eben in der Praxis sehr, sehr häufig erlebe, dass man an der Paarbeziehung vorbei masturbiert.
Wer sich jetzt die ganze Zeit schon wundert, was denn der Zusammenhang zwischen Hitze, Einschlafen und ausgerechnet Selbstbefriedigung und nicht einfach nur Sex ist, also ich kann da auch nur spekulieren. Ist es auch einfach zu warm für Sex zu zweit oder zu dritt?
Also Sex zu zweit ist schon nochmal anstrengender.
Nee, würde ich nicht sagen. Also kommt drauf an, wo.
Jetzt sag mir nicht, dass du einen Pool hast.
Nein, das leider nicht. Dusche aber.
Und egal, ob man jetzt in der Dusche, Sex mit sich selbst, mit anderen oder gar keinen Sex hat, sich vor dem Schlafengehen abbrausen, ist eine gute Idee. Und dann?
Vielleicht einfach nicht abtrocknen, dass man über die Verdunstungskälte einfach noch den Körper ein bisschen kühlt.
Denn um überhaupt einschlafen zu können, muss der Körper runterkühlen. Dazu weiten sich an den Händen und Füßen die Gefäße, normalerweise. Wenn die Gefäße aber von der Hitze eh schon geweitet sind, dann entfällt diese wichtige Funktion unseres Körpers. Da müssen wir anders nachhelfen.
Oder vielleicht tatsächlich einfach ein kaltes Fußbad machen. Und ich glaube, dass das effektiver sein wird als Selbstbefriedigung.
Ah.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ging dann jetzt doch zu weit. In Polen hatte die Zeitung Gazeta Polska Aufkleber rausgebracht mit der Aufschrift LGBT-freie Zone. Also ganz klar lesben- und schwulenfeindlich. Dagegen wurde geklagt und die Kläger haben Recht bekommen. Die Sticker werden verboten. Was ist jetzt, Christian Schmidt aus unserem Team? Du hast dir diesen Fall angeschaut.
Ja, es geht um Aufkleber, die die Regenbogenflagge abgebildet haben und die ist durchgestrichen. Darüber steht auf Polnisch, hier sei Lesben-, Schwulen-, Bi- und Transgender-freie Zone. Zum Aufkleben an den Briefkasten, an die Haustür, an Laternenmasten, was auch immer. Der Aufkleber, der war als Beilage in dieser Zeitung dabei und den gab es auch zu kaufen.
Und wie waren die Reaktionen?
Für polnische Verhältnisse relativ deutlich, ist ja doch ein sehr katholisches Land. Trotzdem ging ein Aufschrei durch Polen. Menschenrechtler haben sich eingeschaltet, aber auch der Bürgermeister von Warschau, der hat gesagt, dass solche Aktionen dann doch stark an die Nazizeit erinnern. Und die US-Botschafterin in Polen, die hat auch ihre Sorge ausgedrückt. Während der Chef der konservativen Peace-Partei dann noch weiter sagt, dass LGBT-Rechte eine Gefahr für Polen seien.
Wie steht denn die Bevölkerung dazu in Polen?
Also kaum wo in Europa ist ja die Polarisierung so groß. Geschichtlich ist das alles schön und fein. Gerichtlich, Polen war zum Beispiel eines der ersten Länder, wo Homosexualität nicht mehr kriminell war. 1932 war das, da gab es ja extra ein Gesetz dazu. Trotzdem wählen die Leute die PiS-Partei, von der damalige Bürgermeister Lech Kaczynski damals in die Gay Pride in seiner Stadt in Warschau verboten hat. Dieses Jahr hat es Ausschreitungen bei einer Parade in Białystok gegeben. Also von freiem Leben als queere Person, ohne vorsichtig sein zu müssen, kann man in Polen nicht sprechen.
Ein polnisches Gericht hat einen LGBT-feindlichen Aufkleber verboten. Die konservative Zeitung Gazeta Polska hatte solche Aufkleber in einer Ausgabe beigelegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
4 Tage ist es her, da haben wir hier in Deutschlandfunk Nova abends darüber berichtet, dass israelische Truppen angefangen haben, mehrere palästinensische Häuser in Ostjerusalem abzureißen. Und jetzt gibt es sozusagen eine offizielle Reaktion darauf von Seiten der palästinensischen Autonomiebehörde, denn Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat angekündigt, dass seine Behörde alle mit Israel vereinbarten Abkommen auf Eis legen will. Das kündigt er so an, das sei sein Plan. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Benjamin Hammer in Tel Aviv. Was meint Abbas damit konkret, wenn er sagt, er will alle Abkommen mit Israel nicht mehr umsetzen?
Also er bleibt nebulös, er hat jetzt keine ganz konkreten Abkommen genannt, aber es wurde genannt das Jahr 1993 und das ist ein besonderes Jahr, denn da ist das erste Oslo-Abkommen im Friedensprozess, den es jetzt gerade gar nicht mehr gibt, geschlossen worden, dieses historische Abkommen. Und wenn das ausgesetzt würde, nicht mehr umgesetzt würde, das wäre schon heftig. Und insgesamt reden wir, wenn wir über die Zusammenarbeit zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde reden, über Absprachen zur Wasserversorgung, zur Stromversorgung und ganz wichtig auch zur Sicherheitskooperation. Es ist bei aller Feindschaft und bei allem Missgunst und Misstrauen hier in der Region so, dass die Sicherheitsbehörden beider Seiten zusammenarbeiten und auch in der Vergangenheit schon viele Terroranschläge von Palästinensern gegen Israelis verhindert haben.
Aber wenn jetzt dieses Abkommen ausgesetzt wird, schadet er damit nicht in erster Linie auch der palästinensischen Bevölkerung?
Ja und nein. Ich sage erstmal nein. Es gibt natürlich schon viele Palästinenser, die sagen, wir können nicht immer so weitermachen mit diesem Oslo-Abkommen, was nie zu einem eigenen Staat geführt hat. Der Anlass des ganzen Stresses, der ganzen Wut ist ja ein weiterer Abriss von palästinensischen Gebäuden in Ostjerusalem durch Israel. Da ist die Wut groß und da sagen viele, wir müssen jetzt mal ein Zeichen setzen. Aber natürlich, dieses Oslo-Abkommen, darauf basiert die palästinensische Autonomie. Autonomiebehörde. Darauf basiert der ganze Regierungsapparat. Darauf basieren Millionen Fördergelder, auch von Deutschland, die sagen, wir wollen dieser Autonomiebehörde auf dem Weg zu einem Staat helfen. Und wenn jetzt Abbas sagt, Pustekuchen, ich cancel das jetzt alles, ich setze das aus, dann kann es natürlich theoretisch irgendwann mal zu der Frage kommen, zum Beispiel bei Deutschland, ja, wen finanzieren wir denn da überhaupt noch? Was ist mit unseren Hilfsprojekten? Und dann in der Tat würden sich die Palästinenser damit ins eigene Fleisch schneiden.
Und die Nachteile auf israelischer Seite sind?
Ich würde ganz zentral diese Sicherheitskooperation nennen. Es ist so, dass im Geheimdienstbereich, ich habe da jetzt keinen direkten Einblick, wie du dir vorstellen kannst, aber bei allem, was man hört, die Kooperation gut ist, dass Offiziere auf beiden Seiten von den Geheimdiensten, von der Polizei gut miteinander zusammenarbeiten. Erst vor kurzem gab es wieder eine Meldung, eine junge palästinensische Frau im Westjordanland, die für den selbsternannten Islamischen Staat ein Attentat auf Israelis verüben wollte, und die wurde festgenommen, nicht etwa von Israelis, sondern von den Palästinensern. Und deshalb ist die Sorge bei den Israelis groß, dass, wenn diese Sicherheitskooperation eingestellt würde, erstens im Westjordanland Chaos ausbrechen würde und zweitens möglicherweise die Zahl der Terroranschläge, die ja enorm zurückgegangen ist in den letzten Jahren, wieder hochgehen würde.
Aber was glaubst du denn, was wird denn jetzt passieren? Droht da eine neue Eskalation im Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel, oder setzen sie sich jetzt durch dieses Druckmittel an den Verhandlungstisch?
Ich glaube nicht, dass sie sich an den Verhandlungstisch setzen. Ich glaube, dass Mahmoud Abbas versucht, die Welt wachzurütteln und eben zu sagen, diese Rhetorik des Oslo-Friedensprozesses, das Wort Friedensprozess, das Wort Zwei-Staaten-Lösung, das muss endlich mal mit Leben gefüllt werden. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist das ein nicht so dummer Schachzug von Abbas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Abbas tatsächlich diese Abkommen jetzt von heute auf morgen auf Eis legt. Er hat ja auch gesagt, da soll jetzt eine Kommission das Ganze prüfen. Also das klingt nach weiteren Wochen und Monaten, die das jetzt erstmal nicht umgesetzt wird. Und ganz klar, dieser Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident, der hängt an diesem Vertrag, der hängt am Oslo-Abkommen. Er würde sozusagen sich selbst abschaffen, wenn er diese Verträge jetzt auf Eis legt. Deshalb, es ist ein Warnschuss, den alle ernst nehmen sollten, aber es gibt noch die Chance, darauf jetzt zu reagieren.
Benjamin Hammer, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Tel Aviv, über die Ankündigung von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas, das Oslo-Abkommen auf Eis zu legen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben in Deutschland immer noch zu viel Nitrat im Grundwasser. Das sagt die EU-Kommission. Vor 2 Jahren hat Deutschland zwar eine Düngeverordnung erlassen und auch dieses Jahr wurden die Regeln nochmal verschärft, aber das reicht nicht, heißt es bei der EU-Kommission. Zu viel Gülle auf unseren Feldern und dabei landet eben zu viel Nitratdreck im Grundwasser. Die Bundesregierung hat jetzt 2 Monate Zeit, um zu handeln, sonst droht da eine Strafe. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite klagen die Landwirte, wenn sie noch weniger düngen. Dann gäbe es zu wenig Ernte, heißt es da. Wer hat jetzt also recht? Sprechen wir drüber mit Jule Reimer aus der Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsredaktion. Jule, also Deutschland hat die Regeln im Juni nochmal verschärft. Gelten soll das Ganze ab März 2020. Reicht das dann aus, damit Deutschland die EU-Regeln einhält?
Nö, eben nicht. Sonst hätten sie ja jetzt nicht den Ärger gekriegt. Und zwar einmal will die EU-Kommission ein schnelleres Tempo bei der Umsetzung. Und gleichzeitig bemangelt sie auch, dass die Einzelmaßnahmen viel zu schwach sind. Da geht es zum Beispiel um Sperrfristen, wann was ausgebracht, also wann Mist oder Gülle ausgebracht werden darf. Dann streitet man sich ja auch um die Frage, was ist überhaupt ein rotes Gebiet, also das, wo die Werte ganz stark überschritten werden. Und es geht vor allen Dingen auch der EU darum, dass sie sagt, die Kontrollmechanismen, die da eingeführt worden sind, die sind viel zu schwach.
Du hast gerade dieses rote Gebiet, diese roten Zonen angesprochen. Also in stark belasteten Gebieten, mit Nitrat belasteten Gebieten sollen die ausgewiesen werden. Hier dürfen die Landwirte 20% weniger Gülle nur ausbringen als bisher. Und die Landwirte, die kritisieren, das wäre wie ein Diätprogramm für ihre Pflanzen. Es würde zu weniger Ertrag führen. Wer hat denn jetzt recht? Wird zu viel oder zu wenig gedüngt bei uns?
Naja, es wird auf jeden Fall gemessen daran, wenn wir sagen, wir möchten die Nitratbelastung von Trinkwasser unter 50 Milligramm pro Kubikmeter halten, dann wird zu viel gedüngt. Ne? Ich kann den Wert auch hochsetzen. Aber irgendwann wird das ja auch gesundheitsbelastend. Ne? Abgesehen davon ist es auch nicht gut für die Natur, wenn du überdüngte Gewässer hast. Und dann muss man noch ein bisschen drauf gucken, wie gedüngt wird. Also zum Beispiel synthetischer Dünger, den musst du bei der Agrarindustrie kaufen. Das kostet Geld. Da überlegt der Landwirt wahrscheinlich zweimal. Aber wir haben ja einen ganz starken Anstieg bei der Tierhaltung gehabt. Also, oder beziehungsweise wir haben einen starken Anstieg, weil die Bundesregierung gerne den Export von Geflügelfleisch, von Schweinefleisch nach China fördern möchte zum Beispiel, haben wir eben einen großen Anstieg bei der Tierhaltung. Und das sind die Gebiete, wo du diese sogenannten roten Gebiete hast, weil da nämlich zu viel Gülle auf dem Markt ist. Und die muss man ja irgendwie loswerden, die Gülle. Und die düngt auch, aber möglicherweise ein bisschen zu viel, weil es zu viel gibt.
Also kann man vielleicht sagen, dass die beste Menge Gülle für die Pflanzen schon viel zu viel ist fürs Grundwasser?
Die beste Menge Dünger ist die Menge Dünger, die die Pflanze aufnehmen kann. Ne? So, Stickstoff. Ja, so. Da ist irgendwann Schluss. Und das muss man im Prinzip, wenn man es gut macht, punktgenau ausbringen. Dann kommt auch nichts irgendwie in die Landschaft. Beziehungsweise, wenn du es vor einem Regen ausbringst und die Hälfte sowieso weggewaschen wird, ist es auch ziemlich sinnlos. Und diese Düngebedarfswerte, die stehen fest. Und die sind sehr großzügig berechnet, sagen Berater der Bundesregierung in Sachen Landwirtschaft. Und die sagen sowieso auch, wenn die erstmal 20% reduzieren müssen, passiert erstmal gar nichts bei den Erträgen, weil diese Werte sowieso zu großzügig sind. Und die Wasserwirtschaft sagt ihrerseits, es ist sehr gut möglich, bedarfsgerecht zu düngen und gleichzeitig gewässerschonend zu arbeiten.
Ich hätte gedacht, da wird jetzt schon ordentlich rumgerechnet, sodass man nicht zu viel ausbringt. Also es ist tatsächlich so, dass in vielen Gebieten einfach zu viel draufgeworfen wird.
Also wir haben sehr viel Gülle und Gülle ist im Grunde genommen Fäkalien plus Wasser. Und du darfst eben in deiner Umgebung, wo die Gülle anfällt, nur eine bestimmte Menge ausbringen. Wenn du die wegtransportierst, wird das sehr teuer.
Was würde denn dann damit gemacht werden mit Gülle, die übrig ist, die nicht auf die Felder kommt?
Naja, zum Beispiel ein Drittel der Gülle aus der Weser-Ems-Region, da gibt es ja ganz viele Geflügel- und Schweinehalterbetriebe, geht in südlichere Bundesländer. Aber wenn du die dahin transportierst, musst du das, weiß nicht, dreifache, vierfache, fünffache, sechsfache zahlen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen und das kostet tierisch viel Geld. Da ist die Frage, wo landet die Gülle?
Bleiben wir beim Geld. Welche Strafe droht Deutschland, wenn es nicht bald die Regeln zum Nitrat im Grundwasser einhält?
Es wird richtig teuer. Das können dann bis zu 850.000 Euro am Tag werden.
Ja, Jule Reimer über zu viel Nitrat im Grundwasser bei uns in Deutschland und die beste Düngung für unsere Landwirtschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es soll sie ja geben, die Jugendlichen, die, wenn man sie fragt, was sie später mal werden wollen, nicht sagen Feuerwehrmann, sondern YouTuber. Ich will YouTuber werden. Mit YouTube können einige wenige eine Menge Geld machen, aber das kann von heute auf morgen auch zu Ende sein, denn YouTube bestimmt einfach die Regeln, natürlich. Das haben in den vergangenen Jahren immer wieder YouTuber zu spüren bekommen. Deshalb sagt jetzt die IG Metall, so kann es nicht mehr weitergehen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat sich die Sache angeschaut. Was moniert da die Gewerkschaft?
Die Kritik von YouTubern und Gewerkschaften ist, dass YouTube sich ja wie Gott aufführen kann, weil es gibt halt keinen richtigen Vertrag, ne, mit den YouTubern. Die klicken nur schön auf ich habe die AGB verstanden und akzeptiert. Größte Lüge des Internets übrigens. Aber die Plattform kann so ganze Karrieren von heute auf morgen beenden. Also bewusst oder unbewusst, weil das Geschäftsmodell sind ja einfach Follower, die dein Video angucken. Videos mit hoher Followerzahl werden meistens gepusht, von YouTube beworben dann auch, damit noch mehr Viewer dazukommen. Wenn aber YouTube entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, das nicht mehr zu tun, dann brechen die Einnahmen ein. Oder YouTube entscheidet, auf bestimmten Kanälen keine Werbung mehr zu schalten, dann haben YouTuber plötzlich keine Einnahmequelle mehr, selbst wenn sie dann noch viele Fans haben, weil Kohle kommt halt nur durch Werbung.
Und das kann YouTube einfach so machen.
Das ist genau die zentrale Frage. Die Gewerkschaft sagt, das geht so nicht. YouTuber, sobald sie Geld über die Plattform verdienen, sind ja in irgendeinem Beschäftigungsverhältnis mit YouTube. Das ist aber zurzeit gar nicht definiert. Sind das Angestellte? Dann werden ja sowas wie Sozialabgaben fällig. Oder sind es Freiberufler? Wohl eher, aber auch da kann YouTube ja nicht einfach von heute auf morgen Rahmenbedingungen verändern. Ich habe mit Jörg Sprave gesprochen. Der ist selber YouTuber, hat aber eine Interessenvertretung gegründet, die jetzt mit der IG Metall zusammenarbeitet. Für ihn ist das einfach keine faire Geschäftsbeziehung zwischen YouTube und YouTubern.
Wenn man mit einem richtigen selbstständigen Partner arbeitet, da kann man nicht einfach einseitig den Vertrag ändern von mir, von jetzt auf gleich. Da muss man sich mit den Leuten hinsetzen und partnerschaftlich eine Lösung finden. Wir wollen eigentlich, dass YouTube die Creators nicht nur Partner nennt, sondern sie auch wie Partner behandelt.
Du sagst, er ist auch YouTuber. Was macht er?
Jörg hat da einen Kanal, der nennt sich Slingshot Channel. Ja. Da stellt er im Großen und Ganzen Zwillen vor.
Kenn
testet
ich.
Die. Ja, ja. Da, hast du abonniert?
Nee, ich habe gar nichts abonniert, weil ich gar nicht da mich einloggen kann.
Ja, okay. Also er baut auf jeden Fall abenteuerliche Konstruktionen. Du kennst ja, dann sieht das eher aus wie ein Raketenwerfer, ne, als so eine normale Zwille von früher. Das mag lustig klingen. Jörg Sprawe hat aber damit tatsächlich 2 Millionen Follower, die sich das regelmäßig angucken. Und ich fand es sehr nett von ihm, dass er super transparent aufgeschlüsselt hat, wie ihm der Verdienst als YouTuber eingebrochen ist.
Ich hatte also ungefähr 6.000 Euro pro Monat als Bruttoeinnahme. Da muss man natürlich jetzt noch Steuern drauf bezahlen, selbstverständlich. Und natürlich auch mein ganzes Material muss ich ja davon kaufen, die ganzen Kosten bestreiten. Aber da ist immer noch genügend übrig geblieben jeden Monat. Naja, und jetzt ist es so, dass ich in einem durchschnittlichen Monat vielleicht noch 1.000 bis 1.500 Euro bekomme. Dafür kann ich in der Regel vielleicht mit etwas Glück gerade mein Material bezahlen, aber leben kann ich davon nicht mehr.
Ja, warum macht YouTube das?
YouTube ändert von Zeit zu Zeit einfach mal seinen Algorithmus. Klar, die Videos werden gepusht, die gerne gesehen werden. Das ist auch von den Trends abhängig. Aber auch die Werbekunden machen natürlich Druck. Also selbst wenn es bei Jörg nur ein Spaßkanal ist, das Ding hat den Tag, dass es um Waffen geht. Und da sagen manche Werbekunden, nein, liebes YouTube, bitte schaltet keine Werbung da für uns bei diesem Video. Dasselbe gilt mittlerweile auch für Vlogger, die politische Berichterstattung machen. Klar geht es YouTube darum, die Werbekunden glücklich zu machen. Ich hatte bei YouTube angefragt, es kam auch eine Antwort, nur dass es dazu leider kein Statement geben wird.
Die IG Metall, die will jetzt mit der YouTubers Union von Jörg Sprawe gemeinsam was ändern. Wie können sie das machen?
Sie kommen erstmal über die juristische Schiene. Arbeitgeberrecht, also wie sind YouTuber einzuordnen? Das ist die zentrale Frage. Sind es Angestellte oder Freiberufler? So oder so sind Abgaben zumindest nach deutschem Recht fällig. Sozialversicherungsbeiträge zum Beispiel. Da könnten sogar ordentlich Nachzahlungen für YouTube kommen. Also neue, bessere Gesetze, das fordert die IG Metall für die YouTuber. Ein Streik kommt eher nicht in Frage, das hat mir Jörg erzählt. Habe ich ihn gefragt, ne? Ich meine, von der Vorstellung her geht das ja schon, wenn zum Beispiel alle deutschen bekannten YouTuber plötzlich das Signal geben, keine Inhalte mehr hochzuladen. Es gibt nur ein Problem.
Wir befinden uns dann in einer vergleichbaren Situation wie damals in den Frühzeiten der industriellen Revolution, als die Gewerkschaften noch nicht so mächtig waren. Da haben die Arbeitgeber oder sprich die andere Seite halt immer das Gefühl, naja, dann lass die paar doch streiken, da sind genug andere, die gerne ihren Platz einnehmen.
YouTuber wollen mehr Rechte bekommen. Darum kümmert sich jetzt die Gewerkschaft IG Metall. Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.